Die Big Show 667 geht zu Ende und sie geht zu Ende mit Tennis und mit Jörg Almroth. Servus Jörg.
Hallo, ganz grüß dich.
Jörg, du hast das Turnier in Halle-Westfalen, ich denke, seit dem ersten Tag an begleitet. Du hast dort ja auch seit mehreren Jahren eine Funktion inne. Jetzt hat es schon mehrere Ausgaben ohne Roger Federer gegeben, der das Turnier geprägt hat wie kein anderer. Ist auch jetzt mit dem Sieg von Jannik Sinner am Sonntag, hat sich Halle endgültig, wenn nicht schon davor, vom großen Maestro emanzipiert, wenn ich das so frech sagen darf.
Ja, ich glaube, im letzten Jahr ist Roger Federer ja nochmal vorbeigekommen, um sich ja praktisch noch in etwas größerer Umgebung und so weiter zu verabschieden. Und das war dann eben auch so ein Strich drunter im Moment, denn ja, wie gesagt, nochmal gefeiert und so weiter. Und ja, jetzt beginnt einfach eine neue Zeit. Und ja, ich weiß nicht, ob das verfrüht ist, aber man kann schon sagen, dass Jannik Sinner zu einer Art, zumindest eben der Spieler jenseits der Deutschen, zum neuen Publikumsliebling aufgestiegen ist. Und ich meine, es war ja alles andere als selbstverständlich, dass er auch da durchkommt, weil er ja selbst, glaube ich, noch nicht dieses Selbstvertrauen auf Rasen entwickelt hat, wie vielleicht auf anderen Belegen. Aber wie gesagt, er hat es so eindrucksvoll demonstriert mit mehreren Dreisatzmatches und einem Finalsieg gegen Hubert Hurkacz, gegen den man auf Rasen ja nur wirklich nicht so besonders gerne spielt. Ja, also es war eine Top-Leistung. Und ich meine, ist eben auch einfach, muss ich dir nicht sagen, ein sympathischer, umgänglicher, für sich einnehmender Typ, der ja auch, ja, wie gesagt, draußen mit dem Fans positiv jederzeit kommuniziert. Also einfach top. Und es ist bemerkenswert, wie oft Jannik Sinner im Verlauf der Turnierwoche darauf hingewiesen hat, dass man ihm eben vor 5 Jahren eine Wildcard für die Qualifikation gegeben hat und das nicht vergessen hat. Und ja, in einem Zeitalter, in dem viele Spieler das vergessen und irgendwie einfach dann weiter, weiß ich nicht, egoistisch irgendwelchen Dingen nachjagen oder ihrem Management blind folgen, muss ich sagen, fand ich irgendwie beeindruckend. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich denke doch, dass er die nächsten Jahre immer eine wesentliche Rolle spielt und ja, für sich auch für Wimbledon jetzt mal ein Fundament an Selbstvertrauen gelegt hat.
Was mir in diesem Jahr besonders aufgefallen ist, und ich war ja nur Zuschauer aus der Ferne, ich war dreimal, glaube ich, in Halle und es hat mir immer gut gefallen, aber es ist einfach nach Roland Garros und dann, wenn man in Stuttgart dann auch war für 1-2 Tage, es ist ein sehr, sehr breiter Weg aus München, aber es ist ein grandioses Turnier. Aber was mir aufgefallen ist, Jörg, gerade auch, weil du Sinner ansprichst, dieses Doppel mit Hurkacz, das er gespielt hat, die erste Runde, der Court 2, auch als Oscar Otte dort gespielt hat, ich fand der Court 2 schon in der Quali war richtig, richtig voll. Haben die mehr Leute reingelassen oder haben sich einfach nur mehr Leute auf diesem Zweier-Court gefunden?
Ja, es sind mehr Ground-Tickets verkauft worden einfach. Das ist also, man hat ja, und das fand ich jetzt auch richtig, man hat ja auf diese ja, Champions Trophy und so weiter, die Spiele der älteren Generation, also Spieler von 1, der auf dem Center Court verzichtet. Und das hat natürlich dann eben auch grundsätzlich schon mal mehr Aufmerksamkeit auf, also du meinst Court 2 im Sinne des zweiten großen Hauptcourts,
Es ist Court 1 dann.
1 oder wurde ja, mal okay. Tennis Point Court genannt, wie auch immer. Also ja, es ist einfach faktisch auch nachweisbar gewesen, weil eben mehr Ground-Tickets verkauft wurden. Ne? Und wie gesagt, ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob man Court 1 auch separat verkauft hat. Aber klar, es waren ja bei bestimmten Doppelpaarungen und so weiter, dadurch, dass man wirklich so eine Breite auch im Turnierfeld hat, im Hauptfeld der Einzel, es sind eben auch manche Spiele draußen gewesen. An dem Publika zweimal auf Court 1 gespielt. Ne? Also ja, klar. Also man muss sagen, dass draußen der Erlebnisfaktor wirklich so groß war wie selten zuvor. Und ja, ich denke, dass das fällt ja ohnehin mit, wie man jetzt hier bei uns, oder wie man gesagt hat, 6 aus den Top 11 mit Tsitsipas, das ist schon ungewöhnlich.
Dein Eindruck, Jörg, von den beiden besten deutschen Spielern, fangen wir mal mit Jan-Lennard Struff an, von dem ich jetzt immer noch sage, dass er in Paris eine große Chance hat liegen lassen mit dieser Niederlage gegen Demenor.
Ja.
Hätte dann gegen Medvedev gespielt, dann vielleicht gegen Zverev. Jetzt hat er knapp, aber eben doch gegen Sinner verloren. Hätte erste Runde schon rausfliegen können, dürfen wir nicht vergessen, gegen Navone. Aber welchen Eindruck? Ich meine, Struff ist ja keiner von den Jungen mehr, ist auch schon über 30, ist natürlich im Herzen immer noch ein Jungspund geblieben. Aber wie siehst du denn seine Chancen für Wimbledon? Wir wissen natürlich die Auslosung nicht, die kommt erst am Freitag.
Nee, aber vielleicht muss man mal vorwegschicken, dass der Freitag auf dem Center Court, ja, aus meiner fast ja jetzt eben 30-jährigen Beobachtung einer der absolut besten Tage war, die es auch hier in Halle gegeben hat. Ne? Also mit den Spielen Struff, Sinner und was war es jetzt noch? Komm jetzt gar nicht drauf, aber diese beiden Spiele, die waren derartig umkämpft und die Zuschauer waren so echt gut drauf, einfach. Das war fantastisch. Naja, welche Chancen? Also ich meine, die Tatsache oder dass Struff ja gegen Sinner eigentlich auf Augenhöhe gespielt hat und ihm wirklich dass wie immer wirklich ganz nur Nuancen gewesen sind. Also ich denke, im Umkehrschluss möchte ich nicht gegen Struff in einer der ersten Runden spielen und warum sollte er nicht in die zweite Woche kommen? Es ist wie immer ja, mehr denn je natürlich auslosungsbedingt. Er dürfte ja jetzt, bin ich sicher, du bist wahrscheinlich besser drin. Wo steht er eigentlich? Ich
Naja,
meine,
schaue ich außerhalb, ich schaue mal ganz kurz. Er ist auf 41, also so viele werden nicht absagen. Also sicherlich einer von den Gegnern, gegen die man in Runde 1 nicht drankommen möchte in Wimbledon.
Das ist ja höllisch. Ne? Ich meine, das ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, Zverev Nadal, natürlich auf gar keinen Fall in der Kategorie, aber also ja, wenn da jetzt ein Spiel, also sowieso einer der Top 10, Top 20 Spieler, der sich auf Rasen nicht so wohl fühlt, gegen Struff kommt und der serviert einigermaßen, also auf dem Level, das er kann. Also ja, da räumt er irgendeinen da weg. Ne? Ich meine, wie gesagt, das ist für mich auf Rasen immer die Möglichkeit bei ihm top, obwohl er jetzt wie ja auch in vielen Jahren in Halle nicht performt hat und so weiter. Aber trotzdem für mich jemand, der das Spiel ja hat. Vor allen Dingen sollte es auch natürlich die Wetterfrage, klar, gilt natürlich auch für jeden, dürfte bei trockenem und einigermaßen heißem Wetter, würde Struff meiner Meinung nach entgegenkommen und ja, mal sehen. Also, ja, aber
Karl.
auf jeden Fall einer, der mit Chancen nach Wimbledon geht, also das ganz sicher.
Ja, also Casper Ruud würde sich nicht freuen. Niemand würde sich freuen, aber ich glaube, Ruud kann dann schon wieder die Weiterreise
Ja.
organisieren, weil der andere Dinge zu tun gehabt hat, als sich auf Rasen vorzubereiten. Tsitsipas, glaube ich, gut, der ist jetzt gerade 11 in der Weltrangliste, auch ein Kandidat. Holger Rune. Niemand möchte gegen Struffi spielen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Am Freitag, ich muss jetzt auch nochmal nachschauen, Jörg, das war, als Zverev gegen Arthur Fies gespielt hat,
Richtig,
was
geiles
ja auch
Spiel.
ein mitreißendes Spiel war. Ja, und apropos Alexander Zverev, ihm fehlt ja noch der Rasentitel. Es ist keine Schande, gegen Hubi Hurkacz zu verlieren,
Nee.
überhaupt nicht auf Rasen. Wie war er denn danach? Hat er das, weil ich bin da im Auto gesessen, habe mich natürlich dann auf Österreich gegen Polen konzentrieren müssen, wie du dir denken kannst. Hat das mit Fassung getragen oder ist da schon, es kommen jedes Jahr drei Chancen für ihn. Eine lässt er dann aus in Stuttgart zumeist, weil er in Paris immer lange spielt. Wenn er wirklich auf Rasen gewinnen möchte, dann muss es in Halle oder in Wimbledon sein. Welchen Eindruck hat er denn dann nach diesem Ausscheiden auf dich gemacht?
Ich denke, es ist immer noch bei ihm dieses Grundmisstrauen in diese Saisonphase. Ne? Also das sich nicht wirklich hundertprozentig sich das zuzutrauen. Aber wie gesagt, hat ja unter anderem auch ein gewisser Boris Becker ihm ja widersprochen, ne? Und darauf hingewiesen, dass es natürlich auch andere Spieler mit einer gewissen Körpergröße gab, die in Wimbledon gewonnen haben oder gut performt haben. Und wie gesagt, das Wimbledon von heute ist ein ganz anderes als das der 80er, 90er Jahre. Heute sind generell die Chancen viel größer. Ne? Der Belag ist ja langsamer und so weiter. Also es spricht nichts bei einem solchen Aufschläger spricht doch nichts dagegen, dass der erstmal einfach als Pflichtziel die zweite Woche haben muss. Und ja, von da an ist ja dann auch wieder viel abhängig von wem kommst du da im Achtelfinale, ist schon irgendjemand vorher aus deinem Bereich da rausgeflogen und so weiter. Aber ja, also ehrlich, klar, wir reden ja jetzt, oder viele sehen da jetzt Hurkacz ja auch schon als potenziellen Wimbledon-Champion, aber
Ja,
gut, dann.
mich auch,
Ja.
ich auch, ich auch. Ja.
Ja, aber wie gesagt, dann guckt ihr das Spiel an, es wäre gegen Hurkacz, da ist ja kein
Nee,
Unterschied. Da
nee.
sind eben zwei, drei Punkte im Tiebreak. Ja, die können aber im nächsten Spiel tatsächlich auch mal Zverev zufallen. Also wie gesagt, natürlich kein Favorit, aber natürlich im erweiterten Bereich. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Also ehrlich, das ist ja, das wäre ja paradox, wenn man einen der stärksten Aufschläger und jemand, der jetzt gerade auch in der Statistik als Mann mit den meisten Winnern auf der ATP-Tour oder was bei Grand Slams,
Es war,
was auch
glaube
immer.
ich, Grand Slams war es, glaube ich, ja.
584, aber mit weitem Abstand im Übrigen. Ja, warum soll denn der nicht in Wimbledon gewinnen? Ich meine, normalerweise Aufschlag, ne, und die 1-2-Kombination oder natürlich, klar, das Netz, also das Defizit, weil es eben natürlich nie so richtig, glaube ich, ein Trainings- oder sowas Schwerpunkt war. Das ist klar, das Netzspiel, also Offensivspiel insgesamt, das ist natürlich ein Defizit. Aber jetzt guck dir, müssen wir auch nicht drüber reden, das siehst du in Halle genauso wie in Wimbledon, guck dir die Grundlinie oder den Bereich Grundlinie 2 Meter vor und zurück an, der ist abgefräst regelrecht von den Spielern und am Netz vorne in dem Bereich oder T-Linie oder irgendwas, sieht der Rasen nach einer Woche oder im Wimbledon nach 2 Wochen noch aus, als wenn kein Mensch drauf gespielt hätte. Ne? Also das ist ja gar nicht mehr, das ist klar, du hast den riesen Vorteil, wenn du es natürlich kannst und wenn du dieses Selbstvertrauen in der Offensive hast, aber es ist ja gar nicht mehr zwingend. Ne? Es ist nicht mehr zwingend, um Wimbledon zu gewinnen.
Ja, eine interessante Personalie noch, Jörg. Die Frauen sparen wir uns für die nächste Ausgabe der Big Show auf. Aber Novak Djokovic war gestern Abend in München, als es in Paris geheißen hat, ja, Arthroskopie oder kleiner Eingriff war es ja am Knie, habe ich mir gedacht, ui, das könnte aber eng werden mit Olympia. 3 Wochen später ist er plötzlich wieder da. Das irritiert mich, obwohl ich kein Mediziner bin. Aber dann war es ein Mini-Mini, vielleicht wurde eine Warze entfernt, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist er wieder da. Und nicht nur das. Dadurch, dass Alcaraz seinen Titel im Queens Club nicht verteidigt hat, ist Djokovic jetzt wieder Zweiter, geht als Nummer 2 in der Weltrangliste, geht als Nummer 2 ins Turnier. Das heißt also, hat dann ein Halbfinale entweder gegen Alcaraz oder Zverev, wie auch immer die Würfel fallen. Und hat es eben einen Kniestrumpf gehabt beim Training. Was denkst du, Jörg? Also ich könnte mir vorstellen, dass er spielt ja nicht mit, damit 128 Spieler am Start sind, sondern wenn Djokovic an den Start gehen würde, dann auch, weil er glaubt, dass er das Turnier gewinnen kann, oder?
Ja, aber das ist ja das übliche, würde ich sagen, Verwirrspiel oder irgendwie bei Djokovic, bei dem du ja seit, ja, sagen wir mal so, zumindest auch mit diesen Jugendsünden des sich nicht wohlfühlens auf dem Court und dann danach niemand je genau wusste, was war denn da nun, ist da wirklich was, spielt er beim nächsten Turnier, dann ist er manchmal ja, manchmal nein. Du weißt es ja nicht. Also, um ehrlich gesagt, ehrlich zu sein, ist es natürlich wieder so eine Art, ja, Wunder,
Ja, ja,
Wunderding.
ja, 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 ja.
Der Auferstehung, was weiß ich, was auch immer. Ja, also ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, dass er spielt, weil nicht, aber ich würde mal sagen, diese Bedingung, die du aufgestellt hast, also wenn er denn da antritt, dass er das auch gewinnen kann, also das wäre ja verrückt. Also dann kann irgendwie, glaube ich, diese Kommunikation rund um Paris und so weiter der Verletzung nicht gestimmt haben, nach meiner bescheidenen Ansicht. Ich meine, man weiß ja schon, welche Spuren jetzt Wimbledon gerade natürlich so in dem Bereich, in diesem jetzt kritischen Bereich Knie und so weiter, natürlich hinterlassen. Ne? Also das, boah, ich weiß nicht. Also meine erste Reaktion gestern Abend war, boah, Djokovic in München, will er denn wirklich in Wimbledon spielen oder macht er sich da nur ein Scherzchen irgendwie, trainiert da ein bisschen mit und sagt dann, geht dann doch nicht. Ich du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also,
Ja, es
das
ist eine
ist.
ganz schwierige Frage. Also ich fliege am Samstag hin und
Ja.
dann werden wir schon wissen, ob er im Tableau vermerkt ist oder nicht.
Naja, würdest du jetzt mal irgendeinem Spieler, ich meine, jetzt wie gesagt, einem, der das Ding gewinnen will, ich meine, der fährt dann hin und der will ja in der Woche da auch in den Rhythmus kommen. Ne? Also, trainierst, machst einfach schon, kommst schon in einen gewissen Rhythmus. Naja, und dann setzt du dich eben nachmittags in den Privatjet, klatscht dann in München da auf dem Spielfeld die Spieler ab. Erfolglos. Übernachtest ja, kannst ja nicht schon, kommst am nächsten Morgen dann irgendwie wieder in Wimbledon an und das sind ja nur noch 4 Tage jetzt. Ich weiß es nicht.
Schwierig, schwierig. Aber Jörg, deine langen Jahre, und wir wissen das natürlich hier, du hast ja im Fußballgenre begonnen und deine langen Jahre als Fußballjournalist haben dich sicherlich gelehrt, die Gruppenphase nicht überzubewerten. Wir nehmen am Mittwoch auf, der Jörg und ich, wir wissen also nicht, wie die Mittwochspartien ausgegangen sind. Aber Jörg, Hand aufs Herz, in diesem Augenblick, wer wird Fußball-Europameister nach den bisherigen Eindrücken, die du sammeln konntest?
Da muss ich jetzt irgendwie Essig in den Wein gießen. Ich kann mir jenseits von Spanien im Moment keinen anderen Europameister vorstellen. Und ich muss darauf hinweisen, auch du hast ja schon darauf hingewiesen, altersbedingt, ich bin alt genug, um ziemlich genau, als ich halb so alt war, tatsächlich fällt mir jetzt gerade auf. Als ich halb so alt war wie jetzt in etwa, war ich bei der Europameisterschaft in
Frage.
Schweden.
Ein Schweden. Ah, ja, alles
Ja.
klar. 1992, ja.
Direkt von dem French Open damals noch dahin geritten sozusagen. Ja, und deswegen habe ich ja auch ein ganz bestimmtes Endspiel gesehen. Und ja. Seitdem hat sich ja zumindest an der Unberechenbarkeit der Dänen positiv wie negativ nicht viel geändert. Also ich würde erstens das Achtelfinale jetzt nicht als Selbstläufer betrachten. Wiewohl die Dänen bisher wie alle in dieser verkorksten Gruppe da natürlich enttäuscht haben und eigentlich wie heute einer der am meisten, glaube ich, gelikten Internetbeiträge gefordert hat, dass aus der Gruppe eigentlich gar keiner weiterkommen sollte. Ja, ist Überraschungspotenzial drin, negativ für Deutschland. Und ja, wenn man dann eben weiterkommen sollte, trotzdem ist ja wahrscheinlich Spanien der Gegner. Und ganz ehrlich, die spielen für mich auf einem anderen Level als bisher alle anderen. Und obwohl das ja auch die große Expertenschar nicht so vorhergesehen hat, wenn ich das richtig sehe, oder? Dass Spanien derartig performen würde
Ja, und vor
und
allen Dingen, wie tief die sind. Da geht jemand raus und es kommt jemand neuer rein und es ist kein Qualitätsabfall.
auch da kann ich nur auf einen Beitrag in den sozialen Medien verweisen, in dem gesagt worden ist, also das eigentliche Endspiel nach den bisherigen Eindrücken wäre Spanien A gegen Spanien B.
Okay, ja.
Also ja, also
Ja.
England dagegen angucke und Spanien B, also ich meine ganz ehrlich, das räumt ja auch ein bisschen mit der mehr auf, dass die Premier League nun wirklich, also das absolute Nonplusultra und die Deutschen, die Pharma-Liga und was weiß ich nicht und überhaupt alle anderen. Also das ist ja schon das größtmögliche Desaster. Und ja, aber jetzt, ich will natürlich nicht, wenn wir schon jetzt miteinander reden, will ich natürlich nicht meine allergrößte Hochachtung vor der österreichischen Mannschaft nicht vergessen, weil erstens, klar, man kann Geheimfavorit und von allen irgendwie so, ne, auf dem Zettel sein, aber das dann eben auch so dahin zu legen, das ist schon stark. Und wie gesagt, für mich war sowieso auch schon der Torschütze zum 3:2 der beste Spieler in der letzten heißen Phase der Bundesliga bzw. Champions League. Wir reden von Marcel Sabitzer. Und Und ja, und bei Bayern München hat man dann irgendwann ja auch erkannt, dass Conny Leimer einer der besten Einkäufe ist und so weiter und so weiter. Und naja, war eben auch Spieler aus der Bundesliga, ne? Jetzt eine Bundesliga, die immer belächelt wird. Ja, ob das nun Baumgartner ist oder wie die alle heißen, die da gestern gespielt haben. Sorry, absolute, da ziehe ich einen Hut. Klasse.
Ja, also ich freue mich, ich bin echt überrascht. Hätte nicht gedacht in der Gruppe, ich ziehe meinen Hut, aber natürlich vor allen Dingen auch vor Ralf Rangnick, der einen genauen Plan hat und der diesen Plan auch zu vermitteln weiß. Ja, schauen wir mal. Also wir Österreicher sind sicherlich auf der einfacheren Seite des Tableaus und da sind wir dann fast wieder in Wimbledon, wo am Freitag um 12 Uhr Ortszeit, also um 13 Uhr unserer Zeit, die Auslosung für Wimbledon 2024 stattfinden wird. Jörg, ich danke dir, ich danke allen anderen, die dabei waren in der Big Show 667 und Günther, wir denken an dich.
Oh ja.